Seid ihr gespannt?
Ja.
Ich auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe rot, das Thema hat seinen Start bekommen letzten September. Letzten September waren der Bernd und ich, wie jedes Jahr in Willingen, bei den Pastoren des BFW, bei unserer Kirche, Denomination, der wir angehören oder mit denen wir befreundet sind. Und in der Lobpreiszeit dort habe ich immer wieder diesen Satz gehört und empfunden, ich sehe rot. Ihr wisst, was das bedeutet, so als Sprichwort, oder? Ist solch ein Begriff, auch wenn er nicht aus Spanien kommt. Aber es kommt vom Stierkampf. Und wenn der Stier das Tuch sieht, dann wird er wild und läuft. Wikipedia meint, ich bin jetzt keine Stierfachfrau, das liegt gar nicht an der Farbe, sondern an der Bewegung. Das reizt irgendwie. Und dann ist es wie, wenn du einen Knopf gedrückt hast bei dem Tier und er rennt auf das Tuch los. Und der Satz, ich sehe rot, bedeutet einfach, es gibt etwas, was in mir eine Reaktion auslöst, die so stark ist, dass ich hier eigentlich nicht widerstehen kann. Und dass eine Handlung von mir als Reaktion auf diesen Reiz automatisch abläuft. Seid ihr wach? Habt ihr schon einen Kaffee gehabt? Das ist gut. Genau. Und so geht's mir. Und warum ich rot sehe, das erkläre ich euch die nächste halbe Stunde oder so. Damit ihr den Predigtitel nicht vergesst. Ein bisschen Stoff eingekauft, der sich gerade elektrisch aufgeladen hat. Genau. Damit wir alle gemeinsam rot sehen. Zumindest erstmal optisch und dann auch reell. Ich habe eben auch spontan mich entschieden, noch einen Bibeltext vorzulesen, der gar nicht in meinem Skript steht. Wenn du deine Bibel dabei hast und das zweite Buch Chronik findest, das ist irgendwo in der ersten Hälfte, kannst du mal an meiner Bibel hier vorne gucken, das letzte Kapitel, 2. Chronik 36, da findest du das Ende einer Ära. Das Ende der Ära der Könige von Israel und Juda. Und ab Vers 11 ist die Stelle, die ich lesen möchte. Da geht es um König Zedekia. Zedekia war der letzte König, das war der, dem man die Augen ausgestochen hat, nachdem er zusehen musste, wie seine Söhne, seine Zukunft getötet wurden. Es war ein elend, dramatisch, schreckliches Ende. Ich lese uns vor aus der Neues Leben Übersetzung. Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel und weigerte sich, vor dem Propheten Jeremia Buße zu tun, der im Namen des Herrn zu ihm sprach. Zugleich lehnte er sich auch gegen König Nebukadnezar auf, obwohl er vor ihm im Namen Gottes geschworen hatte. Wisst ihr, wo ich bin? 2. Chronik 36, jetzt kommt der Rest von Vers 13. Zedekia war ein hartherziger, widerspenstiger Mann, der sich weigerte, zum Herrn, dem Gott Israels, umzukehren. Auch die Anführer der Priester und des Volkes wandten sich immer mehr von Gott ab. Sie folgten den gottlosen Bräuchen der Völker und entweihten das heilige Haus des Herrn in Jerusalem. Der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, sandte wieder und wieder seine Boten, die sie warnten, denn er sorgte sich um sein Volk und um sein Heiligtum. Doch das Volk machte sich über die Boten Gottes lustig und gab nichts auf deren Worte. Sie verspotteten die Propheten so lange, bis der Herr so zornig auf sein Volk wurde, dass er durch nichts mehr zu besänftigen war. Da ließ der Herr den König der Chaldäer gegen sie in die Schlacht ziehen. Er tötete Judas junge Männer mit dem Schwert, sogar im Heiligtum. Der hatte es auch auf die Jugend abgesehen, der Feind des Volkes Israel. Er verschonte weder junge Männer und Frauen noch die Alten. Gott gab sie alle in die Hände Nebukadnezars. Er nahm alle Gegenstände, große und kleine, aus dem Haus Gottes und die Schätze aus dem Haus des Herrn und dem Königspalast und die Reichtümer der Männer des Königs mit nach Babel. Dann legten sie Feuer an das Haus Gottes, rissen die Jerusalemer Stadtmauer ein, brannten alle Paläste nieder und zerstörten alle kostbaren Gerätschaften. Die wenigen, die überlebten, wurden nach Babel verschleppt. Dort mussten sie dem König und seinen Söhnen dienen, bis das Königtum der Perser an die Macht kam. So erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia verkündet hatte. Von da an lag das Land in vollkommener Sabbatruhe und war öde und verlassen, bis 70 Jahre erfüllt waren. Die Geschichte geht weiter und die Bibel und auch die Geschichtsschreiber berichten uns dann, dass nach 70 Jahren es sich was verändert hat. Da kam Kyros an die Macht, der persische König, und hat die Juden zurückgelassen. Und rot sehen bezieht sich für mich heute auf den geistlichen Zustand unserer Region, unserer Stadt, der Menschen, mit denen du und ich unser Leben teilen, die Gott noch nicht gefunden haben. Und ich habe über die Jahre hinweg gemerkt, wie Gott meine Gleichgültigkeit, meine Kälte, jeder ist sich selbst der Nächste, man kümmert sich um sich, die Familie, man fängt vielleicht an, wenn man Christ wird, für die Freunde zu beten, für die Familie, ihnen von Jesus zu erzählen. Aber dann, darüber hinaus, war mein Herz recht kalt. Das hat sich geändert und ich merke, wie sich das immer mehr ändert. Und wie ich anfangen kann, fremde Menschen zu sehen, die völlig anders sind, die völlig anders ticken als ich, die andere Musik hören als ich. Und das fängt schon bei meinen Kindern an. Deine ist jetzt weniger die schwierige, Grace, ist eher so Raffis Style. Aber auch die Rapper haben teils gute Botschaften, habe ich festgestellt. Da gibt's verschiedene Sachen. Und Menschen zu lieben und zu fragen, warum hörst du Musik? Warum siehst du so aus? Warum ziehst du dir das an? Warum lebst du so? Warum interessiert dich das so? Das hat Gott angefangen und das ist was Gutes. Aber es geht nicht nur um seid nett zueinander und seid tolerant, sondern es geht viel mehr um Leben und Tod. Leben und Tod nicht in diesem, sondern im nächsten Leben. Und da hat Gott mein Herz so sehr verändert, dass ich manchmal weine, wenn ich bete für Limburg, für unsere Region, und ich möchte dich heute infizieren. Und wenn du den Virus schon hast, dann möchte ich dir noch eine Dosis verpassen. Richtig fett, richtig stark. Damit dein Herz bewegt wird von dem, wie es denen geht, die Gott noch nicht kennen. Mein Ziel mit dieser Predigt ist es aber auch ganz spezifisch, dir zu erklären, warum wir als CCLM tun, was wir tun, wie wir es tun. Ja, und warum. Ich denke, das hast du jetzt schon angefangen zu verstehen. Wir werden das nächste Woche noch verstärken. Wir haben ein fantastisches Stück Papier fertiggestellt. Also ich habe dem Dennis die Idee geliefert. Er hat das total cool umgesetzt. Und nächste Woche werden wir euch unseren neuen Visionsflyer austeilen. Da steht nicht wirklich was reell Neues drin, wenn du schon eine Weile in der Gemeinde bist. Insbesondere, wenn du Hauszellleiter geworden bist, sind dir all die Dinge, die da draufstehen, vertraut. Aber es in Papierform in der Hand zu halten, zu sehen, ein Bild zu haben, macht was mit mir und vielleicht auch. Das bete ich mit dir. Mein Schlüsselvers, der eigentlich hier in meinem Skript steht, ist aus dem Neuen Testament, aus dem Buch der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus: Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, Klammer auf, in Limburg, in Waldernbach, in Albach, in Altendietz, in Heißenbach, in Katzenellenbogen, ruf mir mal irgendwas zu. In Walmerod. Wo? In Liederbach bei Frankfurt. Und in Birnbach, es scheint. Menzfelden und wo noch? In Merlenberg. Amen. Okay, stopp. So rege Beteiligung irritiert mich jetzt dann doch. Das heißt, bin ich gar nicht gewöhnt von euch. Also das war ein starker Kaffee. Ich provoziere euch ein bisschen, aber ich habe euch sehr lieb. Danke. So, ihr kennt das Bild, was ich male. What's it? Jawohl.
Ist nicht, also es war fast wie im Fußballstadion, kurz Deutschland. Nee. So. Irgendwo da nagelt mich nicht fest. Wenn du Perfektionist bist, ich weiß, dass da wahrscheinlich nicht ganz genau Limburg ist, aber irgendwo da sind wir und die ostfriesischen Inseln, die gehören auch dazu. Alles, ja, Gott weiß. Gott kann mit meiner Unvollkommenheit und mit deiner Unvollkommenheit trotzdem was anfangen. Und ein Teil unserer Vision, wenn du den Flyer dann, wir werden ihn euch gleich mal, das ist total gemein, ne? Wir machen so einen Teaser heute, so einen Appetizer oder wie sagt man das auf Deutsch, so einen Vorgeschmack. Und nächste Woche kriegt ihr das dann, launchen wir das, genau, oder wie auch immer ihr das nennt. Und das Herzstück unserer Vision ist es, über Limburg hinaus zu gehen, Deutschland zu beeinflussen. Hey, wir haben uns entschieden, das Großdenken nicht aufzugeben, nur weil wir ein paar Rückschläge erlebt haben. Bist du bei mir? Okay, also ich habe mich entschieden, das Großdenken nicht aufzugeben, nur weil ich ein paar Rückschläge erlebt habe. Amen. Sehr gut. Und ich habe jetzt was Cooles gelernt. Ich habe einen Vortrag gehört, der war recht witzig. Und da wurde die Wissenschaft zitiert. Ein Gehirn, wie hieß der Mann, Gehirnwissenschaftler, Hirnforscher, Gerald Hüther oder so, der schreibt wohl einige populärwissenschaftliche Literatur, das heißt sowas, was du und ich auch verstehen, wenn es ums Gehirn geht. Und der hat etwas über das Lernen und über das Verändern von Menschen herausgefunden. Und ich teste euch jetzt mal, ob ihr das auch schon wisst, vielleicht irgendwo aus dem Internet her. Wie lernt ein Mensch am besten? Auf was kommt es an? Es gibt ja so, habe ich in dem Vortrag gehört, Altenheimer, da werden die Leute gezwungen, Sudoku zu spielen, damit das Gehirn lebendig bleibt und die halt nicht irgendwie alles vergessen, damit das Gehirn trainiert wird. Das ist ein Beispiel. Und das Zitat dieses Gehirnforschers ging dann darum, wie bringt man einen 80-jährigen Mann dazu, innerhalb eines Jahres perfekt Chinesisch zu lernen? Ihr dürft wieder reinrufen. Vorschläge. Visualisieren. Das Unterbewusstsein, wow. Was noch? Beide Gehirnhälften, da war das mit dem Visualisieren, rechts und links und Logik und Bilder und so ein Kram. Nach China umziehen. Okay. Ja, wiederholen, genau. Das ist auch was Cooles. So haben wir früher in der Schule Sachen auswendig gelernt, oder? Du hast manchmal das Gefühl gehabt, du lernst ein Telefonbuch auswendig. Also so ging es mir manchmal. Insbesondere dann später bei auf der Fachhochschule, wo es um öffentliches Recht und... Stefanie, du hast... Oh ja! Oh ja, ja! Die Karotte, ne? Der Bernd hat uns gestern in der Leiterschule, wenn du dem Esel die Karotte nur lange genug vor die Nase hältst, dann läuft er in die Richtung, wo du ihn haben willst. So lernt der 80-jährige Chinesisch. Okay, eine Chance habt ihr noch. Ist alles nicht richtig. Ist alles verkehrt. In einem Jahr perfekt Chinesisch. Oh, guck mal, die Melanie traut sich, out of the box zu denken. Ist auch gut. Sie sagt, das gibt's gar nicht. Das kann der gar nicht. Ist ein spannender Gedanke, aber ist die falsche Antwort. Es ist ganz, ganz einfach. Ja. Ja, das ist auch gut. Okay, ich löse es auf. Ihr seid total cool drauf. Ich merke schon, vielleicht kommen wir in einer halben Stunde doch auf das richtige Ergebnis. Aber ich sag's euch, er braucht nur eins. Eine 60-jährige chinesische Freundin. Dann will er. Die nur Chinesisch kann und so weiter und so fort, für die ganz Genauen unter uns. Hey, du brauchst eine Motivation, die entspringt aus einer Beziehung, die dir was bedeutet. Beziehungen halten unser Gehirn fit und Leidenschaft. Und beides hätte er womöglich gehabt, hätte er sich in die 60-jährige Chinesin verguckt. Ich fand's witzig. Und mein Ziel ist sozusagen heute, euch eure 60-jährige chinesische Freundin vorzustellen. Meint die Leute da draußen, dass sie dir nicht egal sind, beziehungsweise noch besser, den Gott, über den wir gerade gesungen haben, der auf diese Erde gekommen ist, weil er sich in dich und mich verguckt hat. Wir sind seine 60-jährige chinesische Freundin. Wir sind seine Leidenschaft. Wir sind der Grund, warum er tut, was er tut und getan hat, was er getan hat. Und wenn dein Herz sich verändert, so wie ich das von mir erzählt habe, wenn die Gleichgültigkeit der Leidenschaft weicht mehr und mehr, dann tust du Dinge, die du normalerweise nicht tun würdest. Also freiwillig würde ich auch nicht Chinesisch lernen. Ich mag Sprachen total gerne. Aber ganz ehrlich, das würde ich mir nicht geben. Da bräuchte ich eine starke Motivation. Nice try. Mein Chinese sitzt hier. Und er spricht ganz, ganz gut Deutsch. Gott sei Dank. Okay. Ich bin zutiefst überzeugt, dass keiner, der mit Jesus unterwegs ist und seine Beziehung zu Jesus pflegt, der dran vorbeikommt, sich hilflos und hemmungslos in Menschen zu verlieben. Auch in die nicht liebenswerten, auch in die, die du früher in Schubladen gesteckt hast, in die Schubladen deiner Vorurteile, deiner Anti-Gedanken, die anders denken als du, die schräg drauf sind in deinen Augen. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gemeinde Teil der Antwort Gottes sind auf die geistliche Not unserer Region. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Und du bist gefragt, bei etwas mitzuwirken, was Ewigkeitswert hat und für viele Menschen die Kehrtwende bringt, wenn sie die wichtigste Entscheidung ihres ganzen Lebens treffen, nämlich eine Entscheidung, Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen. Es geht um Seelen. SOS heißt Save Our Souls. Genau, es geht um Seelen. Rot sehen. Es gibt einen Film, der heißt Ein Mann sieht rot. Wir hatten den gesehen. Ich betone an dieser Stelle, es ist keine Filmempfehlung. Don't watch that movie. No, no way. Guck's nicht. Okay? Der war mal zensiert, der war mal ab 18, jetzt ist er ab 16, dann ist er mit Bruce Willis irgendwie nochmal neu, den kenne ich jetzt nicht, ich kenne den alten mit Charles Bronson. Ich erzähle dir die Handlung, Ein Mann sieht rot, erschienen im Jahr 1974. Paul Kersey ist die Hauptfigur des Films, kehrt nach seinem Urlaub mit der Frau Joanna aus Hawaii ins triste New York heim. Während er wieder seiner Arbeit nachgeht, werden Joanna und seine Tochter Carol nach einem Einkauf von 3 jugendlichen Kriminellen in ihrer Wohnung überfallen und schwer misshandelt. Nicht gucken. Während Joanna im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erliegt, stellen die Ärzte bei Carol ein schweres Trauma fest. Der ermittelnde Polizist macht Kersey wenig Hoffnung, dass man die Täter finden könnte. Kersey vereinsamt in Trauer und in Wut. Er vertieft sich mehr und mehr in seine Arbeit. Nachdem er einen Revolver geschenkt bekommt, begibt er sich bewusst in die gefährlichsten Stellen des New Yorker Nachtlebens. Er erschießt als erstes einen Drogensüchtigen, der Geld per Waffengewalt von seinen Opfern erpresst. Nun beginnt Paul systematisch, die ihn oder andere Menschen angreifenden Räuber der Nacht das Fürchten zu lehren, wobei er ihnen keine Chance zum Ergeben lässt. Wenn du den Film siehst und den Schrecken, das, was da passiert, es macht dich wütend. Es ist wirklich wie ein rotes Tuch. Es macht dich aggressiv, diese Ungerechtigkeit, dieses Boshafte, was diesen Frauen passiert. Und du bist voll bei ihm. Also wärst du live dabei, ich glaube, du hättest auch eine Knarre und würdest mit ihm. Also es macht emotional, also hat mit mir damals eine ganze Menge gemacht. Das war eine harte Geschichte, das zu sehen und emotional da mitzugehen. Und auch bei uns ist es so, und ich meine damit nicht Kriminalität im engeren Sinne, es ist eine Analogie, ihr seid bei mir, eine Analogie auf den geistlichen Zustand unseres Umfelds, der Leute da draußen. Es geschieht Unrecht, weil da gibt es einen Feind, der macht kaputt. Und da schert sich, so könnte man meinen, auch keiner drum. Familien zerbrechen, Leute gehen kaputt, betäuben sich mit Drogen, mit Alkohol. Ich fand die Story von letzter Woche von dem Dennis aus Pforzheim, ihr erinnert euch, wenn ihr da wart. Wenn nicht, guckt es euch an, hört es euch an, es war stark, was er erzählt hat. Wen kümmert es, dass Familien zerbrechen, dass Leute sich das Leben nehmen, dass Menschen krank sind und verzweifelt? Angst vor der Zukunft haben und das Allerschlimmste, unaufhaltsam auf dem Weg sind in die Hölle, sagt die Bibel, nach diesem Leben. Hey, das mag keiner mehr predigen. Es macht mir auch nicht so mega Spaß. Ich mache auch mehr so Lebenshilfe-Predigten und wie kommst du mit deinem Partner besser klar? Das ist easier. Kommt drauf an, wenn man jetzt Sex und Geld draußen lässt, ist es relativ einfach. Aber das mit der Hölle, es steht in meiner Bibel und es geht nicht weg und es ist die Realität. Und wenn ich mich irre und du dich heute bekehrst, hast du nichts verloren. Aber wenn du dich irrst und sagst, es gibt sie nicht und du stirbst morgen, dann hast du eine Menge verloren. Also wer von uns zwei geht das größere Risiko ein? Angst vor der Zukunft haben sie auf dem Weg in die Hölle. Menschen, von denen du sagen kannst, ihre Ewigkeit ist nicht sicher. Das ist, was du hörst, wenn du den Vorhang wegmachst, die schalldichte Tür in die geistliche Welt in Limburg und Umgebung aufmachst. Es ist Krieg. Es ist buchstäblich Krieg. Nicht im physischen, praktischen Sinn. Ich weiß nur von Oma, Opa und meinen Eltern, wie Krieg sich anfühlt. Und ich habe keinen Zucken sehen. Ich habe Bombengeräusche, ich hatte die Wahl, welche Geräuschkulisse suche ich aus. Die habe ich gelassen, weil ich dachte, vielleicht ist der eine oder andere der älteren Generation hier, bei dem das Erinnerungen weckt, die ich jetzt, da will ich gar nicht hin. Aber es gibt einen Krieg in der geistlichen Welt, einen Krieg um deine Seele, um meine Seele und um die Menschen da draußen. Es gibt die dunkle Seite der Macht, in Anführungszeichen. Es gibt den Teufel und es gibt einen Gott, der dich liebt. Und manchmal passieren die kuriosesten Sachen. Da lädst du jemanden ein zu dir in deinen Hauszelttreffen, dann, ich sag mal Bibelkreis, für die, die das nicht verstehen, das Wort. Und da wird jemand plötzlich krank. Dem ging es super die ganze Woche, aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann losgeht, kommt dann irgendeine Krankheit, wie angeflogen, oder samstagsabends oder sonntagsmorgens. Viele gute Gründe, nicht in den Gottesdienst zu gehen, Zeit zu Hause im Bett oder anders wie zu verbringen. Es ist Krieg. Es ist einer, der gegen uns arbeitet und er ist der Feind jeder Menschen, jedes Menschen. Hey, wenn du Satanist bist oder warst, das ist nicht, was du willst. Das Endziel ist deine Zerstörung. Wenn du kurzen Gewinn hast, das Endziel ist deine Zerstörung. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die hat es da drin gesteckt und ich durfte ihr ein bisschen dienen. Und immer, wenn das Zelttreffen von den Mädels war, wo sie gerne hingehen wollte, ist sie bewusstlos geworden. Das wird dir vielleicht nicht passieren, weil du nicht so tief in die andere Seite eingetaucht bist. Aber die geistliche Welt ist real. Und wenn du denkst, ich bin irre und habe einen an der Klatsche, dann denk doch noch ein zweites Mal drüber nach. Vielleicht bin ich doch nicht so bescheuert, wie es vielleicht im Moment aussieht. Und da gibt es etwas, was du nicht siehst, was aber gravierende Auswirkungen auf dein Leben und auf das Leben aller Menschen hat. Und wisst ihr, ich bin jetzt nicht, ihr versteht mich recht, ich bin nicht für Selbstjustiz. Moment, wie war das, Bernd? Aber Jesus sagt, er hat mir eine Platzpatrone angeboten. Ich habe gesagt, Bernd, das können wir nicht machen. So. Wo ist dein Revolver, lieber Christ? Du bist kein Pazifist. Wenn du Christ geworden bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du einen Auftrag, Unrecht zu beseitigen, dem Feind entgegenzutreten und das, was er dir gegeben hat, zu benutzen, um Menschen zu schützen, Menschen zu Gott zu bringen, um Menschen nach Hause zu bringen, zu Gott, dem Vater, und für ihre Sicherheit zu sorgen, geistlich. Bewege ich mich ohne Geräusch. Ihr kennt vielleicht, die Psychologen kennen das, sie nennen das Verantwortungsdiffusion. Es ist immer gut, wenn einer zuständig ist. Wenn es zwei sind, wird es schwierig. Wenn mehrere möglicherweise verantwortlich sein könnten, etwas Bestimmtes zu unternehmen, dann macht keiner was. Es gab diese junge Frau namens Kitty Genovese, weiß nicht, ob man das ausspricht, Französisch vielleicht, im Jahr 1964. Sie kam nachts von der Arbeit nach Hause und 30 Meter vor ihrer Wohnungstür entfernt kam ein Mann und hat sie mit dem Messer zweimal in den Rücken gestochen. Sie schrie um Hilfe, die Wohnblocks waren rundum, Leute haben das mitbekommen, haben das gesehen. Jemand sagte, er ruft die Polizei, erinner dich, no Handys back then, keine Handys. Aber jemand hat aus seiner Wohnung die Polizei gerufen. Die Frau fing an, sich zu ihrer Wohnungstür zu schleppen und der Mann, der sie überfallen hatte, hat beobachtet, ob wirklich die Polizei kommt. Und das Ganze zog sich wohl über eine halbe Stunde hin, die Polizei kam nicht, warum auch immer. Leute haben das mitbekommen, dass etwas faul ist, aber keiner ist hingegangen, hat sich gekümmert. Und das hatte zur Folge, dass der Mann sie nochmal mit dem Messer gestochen hat, vergewaltigt und schließlich ganz abgestochen hat. Das ist dann heute als der Genovese-Effekt oder Bystander-Effekt bekannt. Eine Unfallstelle, ganz viele Autos sind rum und jeder denkt, der andere kümmert sich schon. Aber dann kümmert sich keiner. Keiner kümmert sich. Ich will, dass du dich kümmerst. Und wenn wir dann zu fünft um einen rumstehen und von Jesus erzählen oder für den beten, schnurzegal, wir dürfen nicht das wegschieben. Wir dürfen nicht sagen, die anderen machen es. Der Sigi macht das für uns alle oder die Christa, die geht so gerne auf die Straße, die liebt das, Menschen von Gott zu erzählen, die sie gar nicht kennt. Und hey, das ist auch nicht mein Steckenpferd, aber ich spüre in mir, da ist Gott, der ist irgendwie ganz liebevoll am Toben und sagt, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen was tun. Wir müssen uns verantwortlich fühlen. Wir dürfen nicht Zuschauer sein. Die Leute, die du kennst, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, die kenne ich nicht. Die werde ich wahrscheinlich nie treffen. Aber du kennst sie. Du kannst ihnen helfen. Du kannst für sie da sein. Sie lieben, so wie Gott sie liebt. Ich sehe uns als Gemeinde nicht in der Defensive, ich sehe uns in der Offensive. Ein inneres Bild, was ich kürzlich hatte, war, wir hatten einen Rambock. Also ich war ehrlich gesagt auch auf der Suche nach dieser Requisite. Und im Heißenbacher Feld, ich sah diesen, da lag so ein großer Balken. Aber dann dachte ich, den kriege ich, also so ein, wir haben ein großes Auto, aber wir hätten den nicht reingekriegt. Und ich weiß auch nicht, wem der Balken gehört hat. Stell ihn dir vor, du hast Fantasie. Ja? Ein Rambock, wir haben alle, weiß ich nicht, Herr der Ringe, da haben die Bösen den Rambock, ne? So Gronkh oder mit dem Feuer und bum, bum, bum. Also wir sind die. Wir sind die, die das Tor von Limburg stürmen. Nicht um das Verderben über die Stadt zu bringen, sondern um ihnen zu sagen, hey, Gott ist da. Du musst nicht zu der esoterischen Tussi um die Ecke gehen. Wenn du Kraft brauchst, hier gibt es sie umsonst und ohne Geld. Ich bete für dich. Gott will dir begegnen. Gott kann dir helfen, deine Beziehung zu heilen, deine Beziehung zu deinen Kindern wiederherzustellen oder zu deiner Oma, wenn es da klemmt. Gott ist für dich da und er liebt dich und er hat gute Sachen parat für dich. Wenn ich rot sehe, dann nehme ich das auch als Akronym für etwas Gutes. Dann sehe ich euch. Ich sehe, wenn ich euch sehe, komm, wir machen es hier mit. Herr Florian hat das so schön aufgebaut. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit mal raten. Positives Akronym, ROT. Ja, Akronym heißt, ich mache was mit den Anfangsbuchstaben. Okay, ich sag's euch. Ihr seid radikal. Ich habe schon immer gewusst, hier sitzen die Radikalen. Opferbereite. Very good. Damit das aber nicht in falschen Hals kommt. Ha? Oder? Ja. Ich sehe uns als Gemeinde immer besser werden. Ich sehe uns an der Qualität unserer Gottesdienste arbeiten. Ich sehe uns gastfreundlich sein zu neuen Leuten. Ich sehe uns, wie wir unsere Hauszellen, unsere Kleingruppen, wie die sich füllen, wie wir neue Leute einladen. Ich sehe uns, wie wir für unser Umfeld beten, von Gott erzählen, für körperliche Heilung beten. Wisst ihr, worauf ich keinen Bock mehr habe?
Ich habe keine Lust mehr, dass Limburg aus meiner Wahrnehmung subjektiv für zwei Sachen bekannt ist. Für kirchliche Skandale und die Whiskymesse. Es K. mich an. Also das ist jetzt nur ich. Du musst nicht, also wenn du gerne da tastest, wie auch immer, ich werde für dich beten. Nee, keine Ahnung. Also ich habe gelesen, 2300 Quadratmeter über 100 Ausstelle, bald ist es wieder soweit. Ist keine Werbung. Über 2000 Probiermöglichkeiten, über 5000 Leute kommen aus aller Welt nach Limburg. Ich meine, was ist Limburg? Um ein Gift in verschiedene Geschmacksrichtungen zu probieren. That's crazy. Ich finde das schräg. Ich weiß nicht, so, ich hab dich lieb, auch wenn du Whisky magst, okay? Wir können Freunde bleiben. Ich sehe es anders, du siehst es anders, es ist in Ordnung. Aber was ich mir wünsche, ist, dass Limburg für was anderes bekannt wird. Weder für Missbrauchsskandal noch für teure Badewannen. Ach, da kommst du her. Wo das mit dem? Habt ihr alle vielleicht schon gehört. Und lasst uns doch mal die Klappe halten und nicht andere Leute verurteilen. Das mit dem Missbrauch ist natürlich abartig entsetzlich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es hilft nichts. Wir können nichts daran ändern. Du kannst dich mit den Sachen beschäftigen, die du nicht ändern kannst. Und ich sag dir, das kostet dich nur Nerven und Energie. Aber es kommt hinten nichts bei raus. Konzentrier dich auf die Sachen, bei denen du was ändern kannst. Und das ist vielleicht, dass du deinem Kind zeigst, wie man mit Gott lebt. Sieht kein Schwein außer dir und dein Kind in der Küche zu Hause, wie man mit Gott lebt. Oder dass du deiner krebskranken Nachbarin sagst, ich bete für dich, aber für den Fall, dass es mit der Heilung nicht funktioniert. Hast du dein Leben auf der Reihe mit Gott? Würdest du mir erlauben, dir was vorzuschlagen, ein Gebet zu beten, mit dem du mit Gott klar Schiff machen kannst? Nur für den Fall, dass es schief geht und du doch stirbst. Wenn du dann vor deinem Schöpfer gehst, dass du dann dein Leben bereinigt hast, um Vergebung gebeten hast, das ist ganz easy. Vielleicht ist es nur das. Als wir kürzlich im Januar war unsere Tochter noch Au-pair-Mädchen in Texas und die haben wir da besucht. Und Grace hatte die fantastische Idee, wir machen, wie heißt das, Geocaching. Da läufst du mit deinem Handy rum und suchst so Dinger. Also sie hat uns, ehrlich gesagt, das war ja total Pillepalle, sie hat uns schon gesagt, da in der Ecke. Und Mama, dann nimmst du mal dein Handy, dann ladest du mal dahin, dann haben wir dieses Kästchen gefunden. Dummerweise habe ich einen Fehltritt gemacht. Ich habe meine netten Stiefeletten an einen Ort gestellt mit meinem Fuß drin, wo fette texanische rote Ameisen ein Zuhause hatten. Ja, ich fühle das Mitgefühl. Ich glaube, 3 Wochen hatte ich diese Punkte an meiner Wade, wo die Viecher mich gebissen haben. Hey, die haben rot gesehen. Da kommt so eine doofe Deutsche her, trampelt mit ihren Stiefeln auf unserem Zuhause rum. Das haben die sich nicht gefallen lassen. Und es kam nicht nur die Königin, die war noch gar nicht dabei wahrscheinlich, die mich gebissen hat. Die kamen, alle, die oben waren, die kamen mein Bein hochgekrabbelt und in meinen Stiefel rein. Die beißen durch die Socke. Die haben rot gesehen. Hey, sei eine texanische rote Ameise. Wenn einer Mist baut in deinem Umfeld, Mist erzählt über Gott und den Glauben, dann mach deinen Mund auf. Und lass die Leute nicht dumm sterben. Okay. Jetzt ist es draußen, jetzt geht es schon besser. Mein letzter zum Abschluss zum Thema, erster Punkt, rot sehen. Oh, die Zeit rennt ja echt. Mein Chinese, also mein Mann, hat eine Brille. Die hat er am Anfang seines Lebens nicht. Und vielleicht verwechsel ich die Details, aber der Punkt kommt auf jeden Fall rüber, Bernd. Er saß in der Schule und er sagt, ich saß in der letzten Reihe und ich habe immer von meinem Banknachbarn abgeschrieben, also jetzt nicht die Hausaufgaben, sondern das, was der Lehrer an die Tafel schrieb. Ich konnte das nie lesen. Und ich dachte, das wäre normal. Er hatte sich damit abgefunden. Bis irgendwann seine liebe Mama wahrscheinlich mit ihm zum Augenarzt, zum Optiker ging und der Bub eine Brille bekam. Und er sagt, am ersten Tag sitze ich da auf meinem Platz und ich denke, Mann, so kann man sehen. Ja, echt. Also ich kann mir das ja nur aus dem Erzählen vorstellen. Er konnte plötzlich selber lesen, was an der Tafel steht. Wie cool ist das denn? Und ich bete, dass Gott dir und mir eine neue Brille schenkt. Gott hat uns nicht, schreibt Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben,
Andere Bibelübersetzungen sagen Geist der Furcht. Gemeint ist dasselbe Ding. Sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich sehe echt rot. Und ich glaube, wir werden besser. Wir gewinnen Limburg für Jesus. Und unsere Liebe zu Gott und Menschen lässt uns die Angst vergessen. Nothing else matters. Es kommt, es gibt nichts Wichtigeres. Darauf kommt es an, dass wir hingehen und es den Leuten sagen. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, ist, wir müssen beten. Beten heißt, kannst du auf den Knien machen zu Hause, kannst du auch auf dem Stuhl sitzen, das kannst du im Bett. Beten heißt, du betest für die Leute da draußen. Du betest für die Leute, die dir ab heute nicht mehr egal sind. Du betest für Limburg, für deine krebskranke Nachbarin, für deinen Freund, für deinen Arbeitskollegen, für den Typ auf der Straße, den du zwar nicht magst, aber wo du weißt, Gott will, dass du ihm von Jesus erzählst. Für den unfreundlichen Briefträger oder für wen auch immer. Gott kann dir zeigen, für wen du betest. Und dann sagst du, Jesus, hilf mir, von dir zu erzählen. Jesus, segne diese Leute. Gott, ich will, dass du ihnen begegnest. Lass sie verstehen, wer du bist. Dass du keine Illusion bist, Gott. Dass du real bist, dass du mich jetzt gerade hörst. Lass sie dich kennenlernen. All die Blockaden, all die Enttäuschung, all den Frust, all die Verzweiflung, die das Leben ihnen vor die Füße geschleudert hat. Lass sie all das überwinden, drüber steigen und dir begegnen, Jesus. Dafür bete ich. Beten ist keine fromme Formel. Beten ist ein Gespräch mit einem Freund. Mit einem sehr einflussreichen Freund. Dem einflussreichsten Freund, den du jemals haben wirst. Gott selbst. Nehemia, für die Bibelleser unter uns, Altes Testament. Er hat da angefangen, wo wir eben beim ersten Bibeltext aufgehört haben. Nebukadnezar hat verbrannt, zerstört, die Jugend getötet, Menschen umgebracht oder verschleppt als Gefangene nach Babel. 587 vor Christus war das. Guck in dein Geschichtsbuch oder nach. Guck in Google, kannst du die Zahl finden. Und 70 Jahre später fing Gott an, das Volk zurückzuführen. Nehemia 1:2-4, da steht, da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Nehemia ging's gut. Er war am Königshof angestellt. Er hatte irgendwie sein Auskommen gefunden im Zustand der Gefangenschaft. Aber es hat ihm was ausgemacht, was mit seiner Heimatstadt los war. Es hat ihn richtig fett getroffen zu hören, wie es Jerusalem geht. Wie der Zustand, wir reden über einen natürlichen und einen geistlichen Zustand dieser Stadt aussah. Und er hat geweint. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Die Bibel erzählt uns dann weiter, zitiert einen Teil von seinem Gebet. Und dann macht er was Faszinierendes. Er nimmt Urlaub, unbezahlten Urlaub. Also ich glaube, die babylonischen und die persischen Könige haben dir keinen, das wird es nicht gegeben haben. Und er bittet sich das Recht, nach Jerusalem zu ziehen und die Stadt wieder aufzubauen. Und Nehemia ist so geflasht von dem Zustand und es gelingt ihm, andere zu infizieren, was ja mein Gebet für heute ist mit dir. Ich hoffe, du spürst es schon, die Infusion. Es gelingt ihm und 52 Tage arbeiten sie hart, kommen lauter Leute, die ihnen sagen, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Warum baut ihr die Mauer wieder auf? Ist doch totaler Blödsinn. Vielleicht gibt es Leute, die dir sagen, es ist totaler Blödsinn, in die Kirche zu gehen. Es ist totaler Blödsinn, an Gott zu glauben. Vertu doch nicht deine Zeit damit. Aber wenn du schlau bist und genau hinhörst und hinspürst, lässt du dich nicht abbringen. Und du fängst an, die Mauer wieder aufzubauen. Die Bibel sagt, jeder an seiner Stelle. Wenn jeder von uns den Teil der Mauer baut, für die Gott uns, der vor unserer Haustür liegt, für deinen Abschnitt, für deinen Meter, was auch immer, dann haben wir eine stabile Sache. Dann gibt es noch die Königin Esther, die war eigentlich chronologisch davor. Und die hat auch was gemacht, da wurde auch gefastet und gebetet und sie ist für das Volk der Juden eingetreten vor dem persischen König Artaxerxes. Und die hatte auch keinen Bock, dahin zu gehen, die hatte keine Lust, das Risiko einzugehen, aber sie hat irgendwann den berühmten Satz gesagt, für den ich sie liebe und der mich bewegt. Sie hat gesagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Ich sage mir manchmal, wenn die Leute mich für bescheuert halten, dann halten sie mich halt für bescheuert. ich habe viel weniger zu verlieren als die Leute, um die es mir geht. Es gibt noch einen, der geweint hat, als er eine Stadt sah, dieselbe Stadt. Und ich glaube, es geht ihm mit Limburg nicht so viel anders. Das war Jesus selbst. In Lukas 19 kannst du das lesen, ab Vers 41. Als er sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Vielleicht hat Gott dich gesehen in deinem Elend und hat mit dir geweint. Gott weiß genau, wie es dir geht. Er kennt deine Gedanken, dein Leben, die Tiefschläge, die coolen Zeiten. Und er steht neben dir. Und die Entscheidung, ob der Kontakt hergestellt wird, die liegt alleine bei dir. Als Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, wörtliche Rede in Bezug auf Jerusalem, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden einen Wall rings um dich aufschütten, dich einkreisen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Jesus war erschüttert über den geistlichen Zustand Jerusalems. Und er will dich und mich berühren mit seinem Herzen. Er will dich mit seiner Liebe zu Menschen anstecken und dann aussenden. Ja, hast du es schon gewusst? You're in the army now.
Yes.
Scheibengleister, falscher Ort am Sonntagmorgen. Jetzt bist du rekrutiert. Deine Uniform liegt um die Ecke, der Florian gibt sie dir, wenn du rausgehst. Du bist Teil von Gottes Armee, Teil von Gottes Plan. Und im Gegensatz zu Deutschland hat das Reich Gottes die Wehrpflicht nicht abgeschafft. Du bist gefragt, du bist gewollt, du bist gebraucht. Und es kommt nicht auf deinen Bizeps an, ob du einen 44er Arm hast, ist dabei nicht so wichtig. Sieht gut aus, ich gebe es zu. Aber, ja, Lennart, hab ich dich geweckt. Nee, also, vergib mir. Nein, der war die ganze Zeit wach. Nein. Der war die ganze Zeit bei mir. Oder ein 45er Arm oder was auch immer. Ne? So halt. Power ist gut, aber es gibt noch eine Kraft. Ich bin nicht gegen Sport. Hallo? Ja? So. Aber die Kraft, von der ich rede, ist eine andere. Und ihr dürft jetzt wieder raten. Ich male es wie bei den Montagsmalern. Netter Versuch. So, what's that? Eine Uhr, oh, das auf die Idee bin ich schon nie gekommen, das ist gut. Ja, das ist jetzt für Insider, das ist ein bisschen gemein, die Chancen sind ungleich verteilt. Das ist eine Hauszeile des Christuszentrums, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. 12 Menschen, also das ist jetzt der Zellleiter, weiß ich nicht, der Fritz oder die Frieda. Und die hat 12 Männer oder 12 Frauen, die sie leitet, die selber wiederum was tun. Genau. Auch wieder hingehen und eine eigene Hauszelle aufmachen und Leuten penetrant von Gott erzählen. Jedem auf die Nerven gehen, der sich noch nerven lässt. Es ist eine Art und Weise, wie wir in den Krieg ziehen, sind unsere Hauszellen. Sind die Gruppen, die sich in Privathäusern, in Bürogebäuden, im Auto, in der Mittagspause, keine Ahnung, das ist nicht so wesentlich, treffen um ungefähr eine Stunde oder anderthalb über Gott, über die Bibel zu sprechen, Gott besser kennenzulernen, Leuten Gott vorzustellen. Und die kannst du finden, wenn der Quartalsanzeiger dann nächsten Sonntag da ist oder du auf unserer Website mal rumguckst, dann kannst du Orte finden, wo du dich mit Leuten treffen kannst. Das ist ein Prinzip und das seht ihr nächste Woche auch im Flyer nochmal besser, oder wir gucken ihn ja gleich an. Jesus sagt in Markus 16, geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Hat Gott dein Herz schon bewegt für die verlorenen Leute? Jesus hat die beschrieben, als er sie sieht, an anderer Stelle in der Bibel. Er sagt, die sehen aus wie Schafe ohne Hirten, orientierungslos, ohne einen, der ihnen sagt, wo es lang geht und wo sie Schutz finden vor den Wölfen. Jesus sendet dich und mich aus. Wir sind Gottes Methode. Du bist Gottes Antwort. Menschen sind Gottes Antwort auf das Problem der Menschen. Geisterfüllte Leute, Kinder Gottes, die nicht nur für sich selbst leben, sondern die Verantwortung übernehmen, beten und hingehen. Vor 2000 Jahren gab es einen Jesus und heute sehe ich ganz viele Jesus, Leute, in denen der Geist Gottes lebt und lebendig geworden ist. Deine Stiefel sind schon vorbereitet. Sie sind perfekt in deiner Schuhgröße. Also als der Bernd die vom Speicher geholt hat, die sind übrigens frisch geputzt und sauber gewesen. By the way. Oh my, also da komme ich ja in einem ganz anderen Film an. Da haben wir uns kennengelernt. Ne? Also die Stiefel und ein paar andere. Es gab ja mehr von der Sorte. Oh wow, da darf ich mich jetzt gerade überhaupt nicht von ablenken lassen. Hey, du bist in der Armee Gottes. Du hast stabile Schuhe. Schuhe der Bereitschaft hinzugehen. Schuhe, die sagen und ausdrücken, mir ist egal, wer was denkt oder tut. Ich gehe. Jesaja schreibt, ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, Herr, sende mich! Hast du das Gott schon mal gesagt? Oh, da hast du dich was getraut. Der nimmt das ernst. Weißt du, was dich das kosten kann? Dein ganzes Leben, deine Bequemlichkeit, die faulen Zeiten auf dem Sofa, dein Rumzocken, wird vielleicht weniger Zeit übrig bleiben dafür. Jesus sagt, welcher Mensch, der 100 Schafe hat und eins verliert, geht denn nicht hin und kümmert sich um das eine. Jesus sagt zu Petrus, das ist das letzte Treffen der beiden auf der Erde, Johannes 21, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Jesus steht vor dir heute Morgen und sagt, liebst du mich? Dann zieh deine Stiefel an und sei bereit. Und die Stiefel passen dir ganz genau. Du musst nicht in zu großen und zu kleinen Schuhen laufen. Du musst dich auch nicht verbiegen. Das, was Gott von dir braucht, hat er dir schon bei deiner Geburt mit im Paket geliefert. Und wenn du anfängst zu gehen, merkst du, dass es nicht nur auch was kostet, sondern dass es dir gigantischen Spaß macht und dass du dafür geboren bist, für Gott zu leben. Es ist viel wichtiger als deine Arbeit, selbst wenn du einen coolen Job hast, wo du was machst, wo du total drin aufblühst, das ist super. Aber es gibt etwas, das hat mit der Ewigkeit von Menschen zu tun, mit deiner und vor allen Dingen auch mit der von anderen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Limburg, Waldenbach und so weiter. Ihr kennt die Ortschaften von eben noch und bis an das Ende der Erde. Hey, so wird er ausschauen. Cool, oder? Doppelt gefaltet. Okay, können wir weiter? Wenn du ihn auffaltest nächste Woche, wirst du da mittendrin sehen, was wir jeden Sonntag am Ende vom Gottesdienst sagen. Was sagen wir? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wir haben einen Gott, der all diese Begriffe und Schlagworte, die da rundherum stehen, mit im Paket hat für dich. Starke Familien, gesunde Ehen. Du kannst Gott erleben, du spürst ihn, manchmal sogar körperlich. Und er knockt manche Leute buchstäblich um. Evangelium verbreiten, Befreiung von deinen alten Dämonen, die du dir so angelacht hast über die Jahre. Die schicken wir zusammen in die Wüste. Heilung in deinen Körper und Heilung für deine Seele hat Gott für dich. Gott steckt dich an mit seiner Liebe zu ihm und zu den anderen Menschen. Gott hat Leben im Überfluss für dich. Gott ist keine Spaßbremse. Gott ist die Freude in Person. Und wenn du noch nicht weißt, was Freude ist, weil du ihn nicht kennst, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen, die Güte Gottes kennenzulernen. Okay, und das letzte Aufhalten sieht dann so aus. Und Jesus, wir sind deins. Und das D ist ein bisschen anders. Wir können auch sagen, Jesus, wir sind eins. Da steht, wir verändern unsere Region und unser Land, indem wir von Gott entfremdete Menschen für Jesus gewinnen, sie im Glauben befestigen, jüngerschaftlich trainieren und wiederum senden, das Gleiche zu tun. Wir glauben nicht daran, dass die Leiter von Kirchen, dass die Pastoren und Pfarrer von Gemeinden eierlegende Wollmilchsäue sein sollten, sondern wir glauben an die Priesterschaft aller Gläubigen, an die Verantwortung aller Männer und Frauen, die sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben. Und jeder wird gebraucht. Wir wollen Jünger machende Jünger hervorbringen. Und wenn wir wollen, dass Jesus Christus das Zentrum von Limburg und damit meine ich unsere Region wird, dann müssen wir manchmal auch ins Zentrum von Limburg gehen. Ich mache das Ostersamstag mit ein paar Bekloppten von euch. Ich könnte noch ein, zwei Männer gebrauchen, so ein bisschen. Also ich habe schon, sind Männer, aber so ein bisschen Security oder mal Gespräch für einen Mann. Vielleicht spricht es sich an. So, zieh deine Stiefel an und schreib mir eine Mail oder komm gleich zu mir. Ja, okay, soweit. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Geschichte für euch und dann komme ich zum Ende. Mögt ihr Geschichten? Do What Jesus Did, das hat Robbie Dawkins geschrieben. Und das sind viele coole Geschichten, aber eine, die ich für heute ausgewählt habe, ich übersetze uns die mal flott ins Deutsche. Als die Frau die Konferenz in Atlanta, Georgia verließ, betete sie. Herr, ich tue alles für dich. Alles tue ich für dich. Sag mir einfach, Gott, was du willst und ich mach's. In diesem Augenblick empfand sie etwas und sie dachte, vielleicht sollte ich links abbiegen. Und sie bog links ab. Es fühlte sich ganz zart an, diese Stimme, aber sie war so entschieden, Gottes Stimme zu gehorchen, dass sie links abbog. Nachdem sie eine Weile gefahren war, fühlte sie, jetzt sollte ich rechts abbiegen. Also tat sie es. Gefüllt mit Erwartung fragte sie sich, ist das jetzt wirklich Gott, der mich hier führt oder nicht? Es ist so aufregend. Und bevor sie es so richtig kapierte, hielt sie an gegenüber von einem kleinen Gemischtwarenladen. Und sie hatte den Eindruck, das ist der Platz, wo Gott mich jetzt haben will. Als sie reingegangen war, konnte sie es nicht erwarten zu sehen, was Gott als nächstes sagen würde. Aber das Einzige, was ihr durch die Gedanken ging, war, geh nach vorne zur Theke, an die Kasse und mach einen Handstand. Richtig schräg, oder? Wie viele von uns würden an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, nee, das ist jetzt nicht wirklich Gott, oder? Und uns ins Auto setzen und heimfahren. Also ich kann mir das gut vorstellen. Nebenbei bemerkt, habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr versucht, einen Handstand zu machen. Also dann müsste Gott zu mir früher reden. Ich müsste das üben. Ja. Aber die Richtung, die die Frau empfand, ja, das war ihr Gefühl, was sie hatte. Obwohl es nichts Unmoralisches, Unbiblisches war, hat sie dann zu Gott gesagt, Herr, bist du dir wirklich sicher? Und sie empfand als Antwort nichts. Keine Bestätigung, keine Reaktion. So viele Male ist es die Sanftheit des Heiligen Geistes. Er zwingt dich nichts, zu nichts. Er ist kein Tyrann und er wird dich auch nicht in die Richtung pushen von Sachen, die du absolut nicht tun willst. Und in diesem Augenblick hatte die Frau eine Entscheidung zu treffen. Ihr wisst, welche Entscheidung sie getroffen hat, das würde ich die olle Geschichte ja nicht vorlesen, gell? Ja, sie sagte, in Ordnung, Gott, ich mach's. Sie hat dann eine Weile gebraucht, um sich innerlich zu sammeln, den Mut zu fassen und gewartet, bis alle anderen Kunden den Laden verlassen hatten. Sie hat volles Verständnis, oder? Also, ich bin voll bei ihr. Sie las die Verpackungen von irgendwelchen Lebensmitteln, um die Zeit zu überbrücken. Dann rannte sie nach vorne an die Kasse, an die Theke und sagte, hey, guck mal, was ich machen kann. Und sie macht ihren Handstand genau an der Säule neben der Kasse. Aus ihrer Kopfüberperspektive sah sie, wie der Kassierer seinen Kopf fallen ließ und ihn schüttelte. Okay, sie schwang ihre Beine runter und dachte, Mann, der denkt jetzt, ich bin verrückt. Ein echter Freak. Aber sie ging dann näher an die Kasse und sah, dass der Kassierer tatsächlich am Heulen war. Sie fragte ihn, was ist los? Er sagte, vor ungefähr einer halben Stunde saß ich hier bei der Arbeit und betete, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass jemanden hierher kommen und einen Handstand vor mir machen. Der Kassierer gab sein Leben Christus als Ergebnis des Gehorsams dieser Frau Gottes Stimme gegenüber. Und er besucht bis heute die gleiche Gemeinde, zu der sie geht. Das ist eine ungewöhnliche Geschichte, aber ich liebe sie, weil sie das Beispiel setzt für Gehorsam Gott gegenüber. Vielleicht haben wir nicht solche Geschichten zu erzählen, aber wenn wir auf unser Leben zurückblicken, können wir oft Momente erkennen, wo wir so einen leichten Stupser empfunden haben, ein Risiko einzugehen. Es ist ganz leicht, das wegzuschieben, zu ignorieren und zu denken, das ist jetzt nicht Gott. Dann machen wir weiter mit unseren Alltagssachen, kümmern uns um die nächsten 10 Dinge auf unserer To-Do-Liste und verpassen eine gottgegebene Gelegenheit. Stell dir vor, was wäre passiert, wenn die Frau das nicht gemacht hätte. Und stell dir vor, was wäre gewesen, wenn es nicht Gott gewesen wäre. Was hätte die Frau verloren? Eigentlich nichts. Ein bisschen Würde, ihr Stolz wäre angekratzt gewesen. Aber wenn du so bist wie ich, schreibt der Autor, haben wir noch ein bisschen Stolz übrig. Jesus sagt uns, nur diejenigen, die ihr Leben aufgeben, um meinetwillen und um des Reiches Gottes willen, werden wissen, was es wirklich heißt, zu leben. Der Schatz besteht im Risiko. Wir sind willens, für Jesus zu sterben, aber sind wir auch willens, für ihn zu leben? Jetzt komme ich zum Aufruf und ich habe noch ein paar Sachen zum Illustrieren mitgebracht. Die Bibel sagt so ein paar Sachen übers Sterben, übers buchstäbliche Sterben. An einer Stelle in Johannes 12 sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Das CCLM, habe ich mir aufgeschrieben, ist ein Albtraum des Teufels, ein Umsetzer des Missionsbefehls. Das CCLM beeinflusst Deutschland. CCLM beeinflusst Deutschland, in dem einzelne Leben durch Gottes Kraft völlig verändert werden. Wir als Gemeinde begleiten knackige Heiden dazu, radikale Jünger Jesu zu werden, die dann wiederum knackige Heiden auf den Weg führen, radikale Jünger Jesu zu werden. Das CCLM gewinnt Menschen für Christus, befestigt Menschen im Glauben, trainiert Menschen dafür, stark für Gott zu sein und anderen zu dienen und sendet sie aus. Du gehörst dazu. Du bist ein Streiter Jesu Christi. Wir stehen im Krieg. Und du wirst an deinem Platz gebraucht. Und ich will dir noch eine Frage stellen. Was würdest du tun für Gott, wenn du keine Angst hättest? Es gibt nichts Wichtigeres. Rot sehen heißt, Gott, lass mich sehen, wie du siehst. So wie Bernd in der Schule, dass du hinterher sagst, boah Gott, ich habe nicht gewusst, dass man so sehen kann. Beten heißt, etwas tun, was dem Verstand paradox erscheint, mit jemandem sprechen, den du nicht siehst, und zu erwarten, dass er handelt, um deinet und um der anderen willen. Hingehen heißt, ich werde Leuten von Jesus erzählen, zum Gottesdienst einladen, sie in der Kleingruppe mitnehmen, ein Buch verschenken, eine Predigt zu jemandem Kuchen backen, beim Umzug helfen, einfach da sein. Und wenn ich gefragt werde oder wenn ich den Impuls empfinde, einen Handstand machen oder zu sagen, dass Gott sie liebt. Die Antwort auf die Not bist du, bin ich. Was ist dein nächster Schritt? Schließ doch mal mit mir deine Augen. und frag Gott, Gott, Heiliger Geist, was ist mein nächster Schritt? Wie sollte ich reagieren auf das, was ich gerade gehört habe? Was willst du von mir, Gott? Es kann ganz verschieden aussehen, was Gott dir sagt. Aber ich möchte dich herausfordern. Und ich möchte dich einladen, gleichgültig, ob du schon rot gesehen hast vor heute oder ob ich dich anstecken konnte, rot zu sehen oder ob es einfach intensiver geworden ist. Ich habe euch ein paar Karten mitgebracht. Da drauf steht, ich sehe rot. Da ist ein Auge drauf, ein Kreuz. Und das Ding hat auch eine Rückseite, da steht, ich werde. Und dann ist da ganz viel Platz. Und dann kannst du unten das Datum von heute, heute ist der 7.4.2019, und deine Unterschrift darunter setzen. Und was du da drauf schreibst, ist ein Ding zwischen dir und Gott. Und wir werden jetzt ein weiteres cooles Lied in etwas längerer Version hören. Und ich lade euch ein, alle aufzustehen, sodass wer möchte, aus der Reihe rauskommt. Und dass, wenn du sagst, ich gebe mein Leben aus für Gott, ich will Risiken eingehen, mir ist es nicht egal, was geistlich um mich herum los ist, ich fühle mich verantwortlich, ich werde nicht ignorieren, dass da eine Frau abgestochen wird, in Anführungszeichen. Ich werde Verantwortung übernehmen und ich werde für Gott bereit sein zu tun, was immer er möchte. Ich gebe mein Leben aus für Jesus. Dann kommst du nach vorne an eine dieser zwei Stationen, nimmst du ein Korn oder meinetwegen eine Fingerspitze voll, stopfst sie da an die Erde, machst dir mal die Finger dreckig im Gottesdienst, nimmst dir eine Karte und schreibst, das ist für dich und Gott drauf, was du ändern willst. Meine Gleichgültigkeit ablegen, keine Ahnung, whatever. Es kann was Kleines, kann was Großes sein. Lasst uns stehen und lasst uns handeln, bitte. Vielen Dank, ich bin noch nicht ganz fertig. Eine Sache, die wir jeden Gottesdienst tun. Wenn du da bist, und du hast Jesus Christus noch nie bewusst dein Leben gegeben. Du hast noch nie zu Gott gesagt, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben Fehler gemacht habe, dass ich Bockmist gebaut habe, dass ich Sünde, so nennt die Bibel das, ein altmodisches Wort, getan habe, dass ich Dinge getan habe, die Menschen wehgetan haben und die dir, Gott, wehgetan haben. Wenn du das bist und dein Herz klopft und du spürst, irgendwie musst du damit Gott noch was klären, damit du sauber bist in deinem Leben und bereit bist, dann lade ich dich ein, jetzt hierher zu mir zu kommen. So, denk nicht lang drüber nach, mach dir keinen Kopf, was die Leute denken, die waren alle mehr oder weniger mal hier vorne, die meisten von denen, die hier sitzen. Ist jemand da, der das sagt, der sich für Jesus entscheiden will heute Morgen, dann kommt zu mir. Aufstehen, aufstehen, Leute, aufstehen. So, und jetzt beweg dich, ich sag jetzt nichts Deftiges, beweg deine Beine und komm zu mir. Ich will mit dir gerne beten, passiert nichts Schlimmes. Es ist mindestens einer da und ich warte noch einen Moment. Komm, sei mutig. Sei nicht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.